Deutschlandfunk Kultur. Musik im Gespräch.
Der Beginn der Sinfonie Nummer 1, der klassischen von Sergei Prokofjew, dirigiert von Kurt Masur am Pult der Dresdner Philharmonie, eine Aufnahme aus den End-60er Jahren. Am Beginn der Sendung über mit der Dresdner Philharmonie. Das Orchester feiert morgen auf den Tag genau den 150. Geburtstag. Wir werden das Jubiläumskonzert unter der Leitung des Chefdirigenten Marek Janowski live aus dem Konzertsaal im Kulturpalast übertragen. Das wird ohne Publikum stattfinden, ist ja momentan nicht anders drin. Alle Feierprogramme, die Symposien, die Gespräche, ringsum alles abgesagt. Gut, dass wir eben wenigstens im Radio einige Öffentlichkeit herstellen können. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Lang. Ich habe mir in zugeschalteten Studios Kollegen eingeladen, den Musikpublizisten Albrecht Dümling, den Musikwissenschaftler Matthias Tischer. Beide haben am großen Jubiläumsbuch 150 Jahre Dresdner Philharmonie mitgeschrieben. Albrecht Dümling hat sich in seinem Beitrag auch die Musik verlor ihre Unschuld auf die Zeit zwischen 1933 und 1945 konzentriert. Matthias Tischer mit dem Musikland DDR beschäftigt. Dann sitzt mir Jens Schuppe, der Dramaturg des Orchesters, gegenüber. Ein Kollege, der sich in den Hintergründen und Vernetzungen des 20. Jahrhunderts allgemein und auch in denen der Philharmonie bestens auskennt. Ja, was wir in einer Stunde ansprechen wollen, sollte eigentlich ein großes öffentliches Gespräch in Dresden sein und konnte es eben nicht werden. Die folgende Stunde ist dann auch in Korrespondenz zu der Übertragung zu dem Konzert, dem Jubiläumskonzert morgen, überschrieben: Wem dient die Musik? Das ist vielleicht ein komischer Titel. Ja, aber wenn man das so ein bisschen beleuchtet und hintergründig aufhält, steckt da schon viel Potenzial in dieser Frage. Ja, vielleicht mal an die Diskutanten hier allgemein die Frage. Kann man mit der Frage was anfangen, Albrecht Dümling? Wem dient die Musik? Noch gar nicht so kapriziert auf Ihren Bereich zwischen 33 und 45, so ganz allgemein. Können Sie damit was anfangen?
Ja, man muss dann unterscheiden von dem, was die Musiker wollten oder das Orchester wollte, mit wem sie dienen wollten und wem sie vielleicht dienen sollten, also zwischen Absicht und tatsächlicher Wirkung. Es ist ja so, dass die Dresdner Philharmonie im Unterschied zur Sächsischen Staatskapelle ein bürgerliches Orchester ist, also schon immer ein etwas breiteres, nicht so elitäres Publikum gewünscht. Also die dient, wollte eher einem breiten Publikum dienen. Und das ist tatsächlich dann in der NS-Zeit noch stärker ausgeweitet, zum Beispiel durch die Zusammenarbeit mit der Organisation Kraft durch Freude, KDF, wo dann sehr hoch subventionierte Konzerte stattfanden mit sehr, sehr billigen Eintrittspreisen. Also das war sicherlich ein Wunsch, die klassische Musik, und zwar die deutsche klassische Musik, einem breiten Publikum zu vermitteln. Ah ja, das ist aber ein weißes, großes Thema, was damit noch verbunden war, mit diesem Dienen.
Wie sieht das bei Matthias Tischer in der DDR-Zeit aus? Ja, dienen, bedienen und mit Musik verdienen, die Schlagworte. Ist das da anders als im Dritten Reich, viel anders gewesen, oder war das dann auch eine politisch indoktrinierte Kapelle gewesen?
Nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es erstmal eine große gemeinsame Hoffnung, dass Musik an dem Projekt Rehumanisierung, Wiedererziehung, Re-Education teilhaben könnte. Sowohl der greise Historiker Friedrich Mommsen als auch Hans Eisler als auch Theodor W. Adorno sind letztlich davon überzeugt, dass man die Deutschen wieder zu guten Menschen, zu Demokraten, zu Sozialisten erziehen könne, indem man sie umgehen lässt mit Beethovens Kammermusik und der Dichtung Goethes. Also das ist dieses humanisierende Projekt einer ästhetischen Erziehung des Menschen im Sinne Schillers, die nach dem Zweiten Weltkrieg angestrebt wird. Und das passt sowohl in die Tradition der Arbeiterbewegung vor 1933 mit den Arbeiter-Symphoniekonzerten etwa in Leipzig und aber auch in Dresden zusammen, als auch mit den kulturpolitischen Vorstellungen der sich bildenden DDR schon vor 1949.
Jens Schubert, wenn man das auf das ganze 20. Jahrhundert bezieht und vielleicht auf die, ja, auf die jetzt die Jahre im 21. im 21. erlebten Jahrhundert noch ein bisschen konzentriert, ja, da schwankt das so ein bisschen. Ist das ein Bildungsauftrag? Ist das ein Unterhaltungsauftrag? Was ist mit dem Dienen da gemeint? Ist das noch so eindeutig oder ist die Eindeutigkeit da doch ein bisschen aufgelöst?
Ich möchte mal mit einer kleinen Provokation antworten. Ich behaupte, die Musik dient niemandem.
Sie spricht für sich.
Genau. Und dass die Musik als etwas wahrgenommen wurde, das für sich steht, autonom und etwas ist, dem man seine ganze Aufmerksamkeit zuwenden kann, war die Voraussetzung, dass es Konzerthäuser geben konnte, dass es Orchester geben konnte. Und aus diesen Anfängen, die vor allem im 19. Jahrhundert liegen, kann man einen großen Schritt machen in die Gegenwart, hin in die jetzige Situation, in der die Dresdner Philharmonie spielt, in einem neuen Konzertsaal. Es ist das erste Mal der Fall, dass dieses Orchester eine Heimstätte gefunden hat, in der die Musik wirklich im Zentrum ist und als das wahrgenommen werden kann, was sie wirklich ist. Nicht als etwas unbedingt Dienendes, sondern in ihrer Autonomie.
Sie haben es so schön intendiert, Jens Schubert, wahrgenommen werden kann. Und in dieser Möglichkeit liegt ja dann auch die Möglichkeit der Verwerfung dieses Begriffes. Wir gehen nochmal in der Geschichte zurück. Wir wissen, 1870 wurde das Orchester gegründet als Gewerbehauskapelle. Das ist ein bürgerliches Selbstbehaupten. Man braucht eine Kapelle neben der Staatskapelle, die ja so höfische Dienste habe. Wir sind noch vor der Reichsgründung, das muss man nochmal sagen. So im allgemeinen bürgerlichen Aufwind, dann gibt es so Verwerfungen hin und her. Es gibt den Ersten Weltkrieg, Soldaten werden eingezogen, Kapellengeschicke können nicht mal so richtig bestimmt werden. Es gibt die Weimarer Republik, da in den 20er Jahren, in den bewegten 20er Jahren läuft vieles ab, was bürgernah ist, was ambitioniert ist, was revolutionär ist. Ja, dann kommt Wirtschaftskrise, dann kommt das Dritte Reich. Das Dritte Reich vereinnahmt die Kapellgeschicke und lässt die Kapelle zu einem Sprachrohr werden, rettet aber auch die Kapelle, denn die Kapelle wäre, ohne dass da der Herr Mutschmann zum Beispiel eingegriffen hätte in die Geschicke, wäre vielleicht aufgelöst worden. Sie überlebt das Dritte Reich, kommt in die DDR und wird wieder vereinnahmt. Und dann nach der Wende, ja, nach der Wende ist es dann das Freie Orchester und da kann die Musik jetzt endlich, sie kann selbst für sich sprechen und kann von den Leuten genossen werden. Albrecht Dümling, wie ist das gewesen, der Übergang? Wie ist dieser Spagat eigentlich zu beschreiben? Die konnten gar nicht anders, die wären vielleicht aufgelöst worden und hätten die Musik, die für die Bürger da ist, gar nicht mehr spielen können, hätte es nicht die Hilfe von den Nationalsozialisten gegeben. Kann man das so einfach runterbrechen und sagen?
Ja, also schon 1932 war die Existenz ganz stark bedroht. Die Stadt musste ihre Förderung zurückschrauben. Es war ja eine private Angelegenheit, es war nicht städtisch. Sie haben wesentlich auch gelebt von Rundfunkauftritten, von dem Rundfunkhonorar, das wurde fast auf Null gedreht. Sie haben im Sommer gespielt bei Kurkonzerten in Pyrbad Pyrmont, um auch durchzuhalten. Auch das wurde gekürzt, also sie waren 1933 in ihrer Existenz bedroht. Es hatte sich vorher auch eine Fördergesellschaft gegründet, wo der damalige Oberbürgermeister Külz eine große Rolle spielte, aber auch das Bankhaus Arnold, ein jüdischer Bankier Arnold, der wurde natürlich dann auch rausgeschmissen. Also es war eine ganz schwierige Situation. Das Orchester hat dann versucht, durch die Anlehnung an Paul Gräner, den damals sehr erfolgreichen Komponisten, vom Reich her eine Unterstützung zu bekommen. Sie haben schon den Herrn Mutschmann, den Gauleiter, erwähnt, der nur geredet hat und nichts gemacht hat. Es hat dann tatsächlich der Oberbürgermeister von Herrn Zörner, Ernst Zörner, der hat sich wirklich eingesetzt. Es ist bisher für mich nicht ganz klar gewesen, wie viele Mitglieder des Orchesters eigentlich dann in die Partei, in die NSDAP beigetreten sind, auch natürlich aus opportunistischen Gründen, aber ich glaube, das waren nicht viele. Aber der zweite Dirigent war ein Bruno Schestak. Der hat das Sachsenlied der NSDAP komponiert, ein ganz brauner, also der hat wahrscheinlich indirekt im Orchester geholfen. Und schließlich 1935 hat Zörner das Orchester an die Stadt angegliedert und es bekam damit eine finanzielle Sicherheit, aber natürlich dann auch den Zwang zu Auftritten bei Partei- und anderen städtischen Veranstaltungen.
Ja, das haben Sie schön beschrieben. Also wie so der Einstieg, der Sog, der nationalsozialistische Sog auf die Orchestergeschicke gewirkt hat, war das in der DDR dann, Herr Tischer, ähnlich? Denn man war ja abhängig von den Geldgebern, abhängig von den Rahmenbedingungen, abhängig. Und die Kulturpolitik war eine sozialistische, also musste das Orchester sozialistisch aufspielen.
Ich würde noch mal so weit ausholen, wie Jens Schubbe ausgeholt hat, und einen kleinen Widerspruch wagen. Also solange das Orchester dem Monarchen, dem Fürsten gehört, entscheidet er, was gespielt wird, und das Publikum ist eigentlich nur Dekoration. Sobald so etwas wie bürgerliche Orchester die Bühne betreten im frühen 19. Jahrhundert, ist diese Autonomie, wie Dahlhaus so schön sagt, eine relative Autonomie. Und ich würde das Relative ganz stark betonen. Die Geburt der philosophischen Ästhetik, der Musikästhetik, markiert den Umstand, dass Bürger, die noch überhaupt keine bürgerlichen Freiheiten haben oder viel zu wenige, sich im Medium des Ästhetischen über ihr künftiges Zusammenleben verständigen. Es ist also eine hochpolitische, eine hochdienende Sache. In der Konzertpause wird verhandelt, wie ein künftiges Leben sein soll. Also Adorno hat mal von Beethovens Sinfonien als Volksreden gesprochen. Also solange dieses Orchester bürgerlich und nicht städtisch, staatlich finanziert bleibt, hat es sich in diesem Spannungsfeld zu bewegen. In einer Planwirtschaft gibt es so gesehen keine freien Ensembles, also nach Gründung, schon relativ bald nach Gründung der DDR, wird dieses Orchester so gesehen verstaatlicht, ist damit in Nachfolge der nationalsozialistischen Finanzierungspolitik relativ abgesichert, aber der Orchestervorstand schreit bereits 1950 auf, dass das hinten und vorne nicht reicht.
Man könnte noch mal einen Einschub wagen, Herr Tischer. Ich bin da vollkommen d'accord, aber es wurde ja vorher schon aus dem selbstständigen Orchester schon in den 30er Jahren eigentlich ein städtisches Orchester. Also die Stadt hat die Herrschaft übernommen, hat ein Mandat faktisch für das Orchester ausgeübt und hat es eben auch für die Zweckgebundenheit der politischen Ausrichtung einvernehmen können. Jens Schubbe, das ist von dem Matthias Tischer so schön dargestellt worden, diese eigentlich gesellschaftliche Unabhängigkeit dieses bürgerlichen Orchesters oder dieser Philharmonie, das ist ja ein Treffpunkt oder das ist ein Abbild des Gesellschaftlichen oder als solches sollte es eigentlich fungieren, oder?
Das ist es sicherlich, in mancher Hinsicht auch. Lassen Sie uns nochmal auf die DDR-Zeit schauen. Ich glaube eben nicht, dass sich das darauf reduzieren lässt, dass das Orchester damals ein Vehikel gewesen sei, um gewissermaßen den Sozialismus kulturell zu illustrieren, sondern eher im Gegenteil hat sich doch über all die Zeiten hinweg dieses Orchester als ein Repräsentant des bürgerlichen Musiklebens selbst in sozialistischen Zeiten verstanden und erhalten. Da gibt es eigentlich eine ziemlich große Kontinuität, finde ich, über die Jahrzehnte und über die verschiedenen Systeme, unter denen man agiert hat, hinweg.
Also das geht in der DDR-Zeit ja so weit, dass man eben programmiert hat, was eben gar nicht wohlgefällig war. Dass man programmiert hat, was vielleicht sogar widerständig war. Und wenn ich jetzt an die 70er Jahre denke, als es eine ambitionierte neue Musik in der DDR im Aufwind gab, ist das wirklich wieder so ein gesellschaftliches Phänomen, so ein autonomes Phänomen, was vielleicht auch ein bisschen gegen die sozialistisch-realistischen Tendenzen schwimmt.
Wenn ich mich angesprochen fühlen darf, die künstlerischen Akteure sitzen immer am längeren Hebel als die kulturpolitischen Akteure, weil sie kompetenter sind. Das zieht sich durch die ganze DDR-Zeit so durch. Und die Implementierung eines sozialistischen Realismus in Nachfolge der Sowjetunion 1948 funktioniert nur ganz, ganz vermittelt. Da sind stärker zu spüren die Beharrungskräfte von sehr konservativen Musikpublizisten, Komponisten und Musikern in Dresden. Und es lässt sich einschmuggeln, was auch immer. Also ich erinnere daran, Heinz Bongartz führt zu einer Zeit, da das in der Sowjetunion undenkbar ist, weil Schostakowitsch in Ungnade gefallen ist, führt er dessen 9. Sinfonie in Dresden auf als deutsche Erstaufführung. Das sind schon kleine Sensationen, gerade einer im Staatssozialismus entstandenen Musik, die dann aber wiederum Stalin nicht gefiel und der sie nicht haben wollte.
Kann man da irgendwo so eine Tendenz ausmachen, wann das nochmal ein bisschen ambitioniert gespielt wurde. Denn die Anfangsjahre, da gab es Ausnahmen, selbstverständlich. Aber es musste sich ja auch sowas wie ein widerständiger kompositorischer Geist erst in der DDR kreieren. Es gab die Altforderung, es gab Dessau, Eisler, es gab Wagner-Regeni. Aber es gab dann eben die Schüler, die dann eben Jens Schuber ab den 70er Jahren doch dann sowas impliziert haben, sowas als Bewegung fortgesetzt und animiert haben. Und man kann schon davon ausgehen, dass eben, was Herr Tischer gerade gesagt hat, finde ich gut, die Ausführenden, die waren einfach schlauer. Und gerade auf dem Gebiet der Musik, anders als in der Literatur und in der bildenden Kunst, war es viel schwerer, eine Art Kontrolle auszuüben. Und wenn ich auf diese, in den 70er Jahren, auf diese Friedrich Schenker-Uraufführung ausgehe, wie geschickt er das gemacht hat, eben ein widerständiges, ein urrevolutionäres Potenzial da in den Konzertsaal zu bringen, und keiner hat so richtig mitgekriegt.
Wenn ich da ein bisschen weiter ausholen darf, wäre ich dankbar, weil ich mich genau mit dieser Materie im vergangenen Sommer etwas intensiver befasst habe und einfach mal die Spielpläne des Orchesters seit 1945 unter besonderer Beachtung der Musik des 20. Jahrhunderts mir angeschaut habe. Und da gibt es wirklich interessante Tendenzen abzulesen. Die Jahre nach 1945, als das Orchester wirklich aus den Ruinen wieder auferstand und zu neuem Leben fand, sind eine ganz erstaunliche Zeit, was die Repertoirebildung anbetrifft. Nämlich, es wird eine große Breite von Musik gespielt. Auch das 20. Jahrhundert ist relativ prominent vertreten mit vielen, vielen Komponisten von hüben und drüben. In den 1950er Jahren verändert sich das ziemlich schlagartig, und zwar mit Gründung der DDR und mit der Übernahme der kulturpolitischen Tendenzen, die es damals in der Sowjetunion gab. Die ersten Jahre nach 1945 programmiert man viel, viel vorsichtiger. Das 20. Jahrhundert verschwindet zunächst einmal weitgehend aus dem Programm. Man zieht sich zurück auf das bekannte und bewährte Repertoire. Und dann ganz, ganz allmählich setzt so eine Bewegung ein, dieses Repertoire wieder mit einzubeziehen. Das sind dann zunächst einmal die Klassiker der Moderne, die gespielt werden. Relativ viel Bartok, relativ viel Hindemith. Es sind die großen drei der sowjetischen Musik, die prominent vertreten sind, ergänzend zu dem, was Matthias Tischer eben sehr treffend gesagt hatte, sei noch darauf hingewiesen, dass gerade Heinz Bonger hat offenbar eine Vorliebe hatte für Schostakowitsch, nicht nur die 9., sondern die 6. Sinfonie, die ja auch ein ganz, ganz abgründiges, hintersinniges Stück ist. Und die hat er sehr, sehr häufig gespielt, in Dresden, aber auch außerhalb auf Gastspielen. Die etwas radikalere Moderne, die kommt nur ganz, ganz allmählich zum Zuge. In den 50er Jahren war es fast nicht möglich, in der DDR Musik von Schönberg, Berg und Webern beispielsweise zu spielen. Erst Ende der 50er Jahre wird ein erstes Mal von Berg das Violinkonzert gespielt. Die Verklärte Nacht von Schönberg taucht einmal auf. Es dominieren, was die zeitgenössischen Komponisten betrifft, Komponisten der Hindemith-Nachfolge eher konservativer Färbung. Johannes Paul Thielmann ist sehr präsent als ein Dresdner Komponist. Fidelio Finke wäre zu nennen. Ottmar Gerster spielt da eine ziemlich große Rolle. Johann Cilenzek wird recht häufig gespielt. Und ganz, ganz allmählich dann auch die jüngere Generation. Fritz Geisler taucht ein erstes Mal auf. Siegfried Kurz ist recht prominent, schon in den 50er Jahren, auch er in Dresden beheimatet. Und einige andere mehr. Mit den 60er Jahren dann beginnt sich das zu ändern. Da werden die Programme in der ästhetischen Färbung deutlich, deutlich geweitet. Und selbst Heinz Bongartz, der eigentlich weitgehend auf ein festes Repertoire immer wieder zurückgegriffen hat, Werke, die er dann immer wieder dirigiert hat, lernt offenbar nochmal neue Sachen. Es wird ein Malerzyklus in der DDR zum ersten Mal, soweit ich weiß, initiiert. Es kommt die radikalere Moderne zum Zug, und Komponisten, die wir heute als die großen alten DDR-Komponisten kennen, Paul Dessau, Hans Eisler, Ernst Hermann Mayer, Rudolf Wagner-Regeni, die in den 50er Jahren so gut wie gar keine Rolle gespielt haben, Eisler und Dessau haben es nicht einmal in die Datenbank des Orchesters geschafft in jener Zeit. Die werden jetzt häufiger gespielt, und es kommt die jüngere Generation allmählich zum Zuge. Nun mag man sagen, ja, die radikale westliche Moderne, die steht ja nach wie vor nicht auf dem Programm, das stimmt. Aber indirekt wird dieses Vokabular dann eben doch hörbar gemacht, indem Werke von DDR-Komponisten programmiert werden, die sich genau mit dieser Avantgarde auseinandersetzen und die dann doch durchaus zu hören sind. Das beginnt mit Rainer Kunert, dann Siegfried Matthus, und dann kommen die Jüngeren. Wilfried Jentsch wird zweimal gespielt, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, Katzer, Dittrich, etc. Und auf die Art und Weise ist dieses Vokabular der internationalen Moderne, nennen wir es einmal so, immer deutlicher präsent. Sie haben Kurt Masur genannt. Mhm. Masur als einen Dirigent, den wir eigentlich heute nicht mehr als jemanden kennen, der sich vehement für die Moderne eingesetzt hat. Damals hat er das sehr wohl gemacht. Und die, die ihm nachfolgten, Günter Herbig und Herbert Kegel, haben das fortgesetzt, haben das intensiviert. Und wenn ich mit Konzertbesucherinnen und Besuchern spreche, die in den 70er Jahren, in den 80er Jahren die Dresdner Philharmonie gehört haben, die erzählen mir, ja, das war ganz selbstverständlich, dass eigentlich in fast jedem Konzert ein Werk der zeitgenössischen Musik mindestens zu hören war. Das hat man vielleicht nicht unbedingt gemocht, aber das fand statt und man hat das auch so akzeptiert. Eigentlich mit dem Höhepunkt der Uraufführung, nein, nicht der Uraufführung, der DDR-Erstaufführung von Paul-Heinz Dittrichs Engführung im Jahr 1988 mit Herbert Kegel am Dirigentenpult. Ein unglaubliches Werk, das unbedingt der Wiederentdeckung bedürfte.
Ich möchte nochmal da ansetzen, was Jens Schube schon angesprochen hat. Also einerseits gilt es nach dem Zweiten Weltkrieg, die moderne Feindlichkeit der Nazis Stück für Stück aufzuarbeiten, wieder gut zu machen, was Interpreten betrifft, was Komponisten betrifft. Und da ist es wirklich wichtig, dass der erste GMD, der Dresdner, der führt Mendelssohn auf. Also das ist erstmal, das ist ein ganz mutiger Schritt, diese Sünde der Nazis wieder gut zu machen. Und die Leistung von Bongartz, ich glaube, weltweit den ersten Mahlerzyklus aufzuführen, ist eine unglaubliche Leistung. Ich glaube, noch vor Bruno Walter macht er das. Das ist natürlich diese Wiedergutmachungsgeste, die überhaupt nicht zu unterschätzen ist.
Herr Tischer, wie ist das? Also das war ja die jüdischen Komponisten, die im Dritten Reich aus den Spielplänen verbannt wurden und es ging da um die Werke von Mendelssohn, es ging um Mahler, das ist eine revolutionäre Tat, aber wie drastisch war man da, ich sag mal, an der westlichen Moderne dran oder war man überhaupt nicht dran? War man nicht dran, weil man es nicht programmieren sollte? Kostete ja auch immer einen Haufen Geld, diese Werke zu programmieren, also die Verlagskosten, die man in Devisen abdrücken musste, die konnte man nicht einfach mal so berappen. Das sind ja verschiedene Dinge. Wie gliedert sich das? Also ist es nur die Zumutbarkeit oder ist das wirklich so ein ganz detailliertes Gefüge?
Wir wissen es von Orchestern aus den USA, die Dresdner haben diese ganz lange kommerzielle Tradition, dass sie ihr Geld einspielen müssen. Und wenn man mal mit Intendanten der Bostoner Philharmoniker spricht, die sagten einem immer wieder, das Stück konnte ich nicht aufs Programm setzen, sonst hätten mir 50 Leute das Abonnement gekündigt. Also diese relativ konservative Tradition in Dresden stammt auch aus dieser Zeit, dass man sich mit Open-Air-Konzerten und mit ein sehr breites Publikum ansprechenden Programmen durchsetzen musste über die Jahrzehnte. Zum anderen ist es natürlich, ich will dieses schreckliche Wort vom Tal der Ahnungslosigkeit noch mal einführen. Dresden ist in der DDR-Zeit natürlich auch via Rundfunk abgeschnitten von den Nachtstudios Westeuropas, wo es die Avantgarde und die neue Musik nachholend zu hören gegeben hätte. Und damit haben wir natürlich zwei ganz klar unterschiedene Zentren der Musikpflege, Leipzig und Dresden. Kegel in Leipzig pflegt die Schönberg-Nachfolge sowohl aus dem eigenen Lande wie auch so gut es geht eben mit den Problemen, Tantiemen zahlen zu müssen. Das findet in Dresden weniger statt. Und Herr Schubel kann das mit Sicherheit bestätigen aus den Leserbriefen. Dieser Anspruch des neu gewonnenen Publikums, durchaus auch des neu gewonnenen proletarischen Publikums, nach harter Arbeit Entspannung und Erbauung finden zu wollen, spielt eine wesentlich stärkere Rolle in Dresden als in anderen Orchestern der DDR.
Also es gab ja solche Maßnahmen in der DDR wie in den 50er Jahren den Bitterfelder Weg. Man wollte eigentlich einem breiten Arbeiterpublikum, also man wollte den Arbeiter zum schreibenden Arbeiter machen, zum hörenden Arbeiter. Es wurde in einer unglaublich breit angelegten Initiative oder Kampagne, es wurden Laienformationen gegründet und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch eine Bewegung, die, ich sag mal, darauf zielt, eine Musik zu pflegen, die verständlich ist, die man rezipieren kann und die, gerade was Herr Tischer gesagt hat, die eben nach den Mühen des Alltags eben so einen Erholungseffekt bietet oder so. Kann man das so nachverfolgen, Jens Schuber?
Da möchte ich mal von Dresden weggehen und auf ein Beispiel zu sprechen kommen, das aus einer anderen Gegend der DDR zu berichten wäre, dass das ein bisschen relativiert. Da hat Peter Gülke mit dem Orchester des Theaters Stralsund, ich glaube, es war 1970, Essay 3 von Friedrich Goldmann in der Volkswerft Stralsund aufgeführt und das mit Erfolg. Das widerspricht ein bisschen dem, dass Musik nur als ein Mittel gesehen wurde, um den Menschen nach getaner Arbeit zu Wohlbefinden zu verhelfen. Dieser Aspekt ist, glaube ich, einer, der jetzt nicht nur auf das Musikleben der DDR zu kaprizieren war, sondern so etwas gab es ganz allgemein, dass man Musik benutzt hat, um beispielsweise nach getaner Arbeit Entspannung zu finden. Das ist jetzt nicht etwas Typisches für die DDR. Und das war auch, glaube ich, nicht unbedingt ein vordringlicher Zweck, zu dem Kultur und Musik unterstützt wurde. Ich glaube, das war einfach der Versuch, Bildung zu vermitteln. Mhm. Das ist durchaus noch eine Tradition, die aus der Sozialdemokratie, aus der frühen Arbeiterbewegung der Jahre um und nach 1900 herkommt. Und das wurde aufgegriffen. Also eine Kultur für alle, das war ein demokratischer Impuls, der dahinter stand. Das Problematische war, dass er ständig an ideologische Vehikel gebunden war. Die breiten Massen, die sollten die Gipfel der Kultur erstürmen. Aber welche Gipfel erlaubt waren und welche nicht, das entschieden andere. Und da lag das Problem.
Und da hat man auch den Beethoven dann eben als den wirklich revolutionären und sozialistischen Realisten erkannt, oder?
Natürlich. Man hat das schon vereinnahmt. Das war gang und gäbe.
Und hat die Programme auch danach ausgerichtet, natürlich. Und wir kommen da, vielleicht wenn wir gerade bei der Musik Beethoven sind, Albrecht Dümling, nochmal zu der Musik des Dritten Reiches. Das ist ja bei Beethoven, das ist bei Bruckner, das ist bei Liszt, das ist bei anderen Komponisten auch so gewesen. Wenn wir nochmal der Frage nachgehen, wem dient die Musik? Im Dritten Reich ganz eindeutig. Also wenn man da so die 30er Jahre anschaut, sich anschaut und die Reflexion auch auf die Programme liest und die Intention, mit welchen eben die Programme vorgebracht und eingebracht werden. Das ist eine ganz eindeutige, anmaßende Haltung, die deutsche Kulturgeschichte und die Musikgeschichte für die politischen Zwecke zu vereinnahmen, auszurichten und die Programme dann eben auch so bestimmt zu gestalten.
Ja, bevor ich zur Beethoven-Rezeption komme, würde ich gerne noch etwas anschließend sagen an das Vorige. Mhm. Das war so, dass die Dresdner Philharmonie sich selbst im Unterschied zur Staatskapelle als ein Orchester verstanden hat, das viel Zeitgenössisches macht. Das betraf durchaus auch Paul van Kempen. Er hat extra Konzerte gemacht, eigene Tage für zeitgenössische Musik. Nur müssen wir sehen, was damals zeitgenössisch war. Das war dann Werner Egk, das war Distler und solche Komponisten. Da war immer in den Grenzen der Tonalität war das möglich. Und er hat sogar, Paul van Kempen hat sogar auch Bartok, die Musik für Saiteninstrumente, Cellist und Schlagzeug gemacht. Angeblich mit 30 Proben, sehr intensiv das einstudiert. Es war ja so, 1933 war dann Hindemith und die sozusagen Kulturbolschewisten waren ausgeklammert. Aber da hat sich die Gertrud Hindemith gewundert. Er hat versucht, zu Tagen der zeitgenössischen Musik Hindemith einzuladen. Und das hat leider nicht geklappt. Denn dann kam das wirkliche Aufführungsverbot bei Hindemith dazwischen. Also es gab Versuche. Und auch ich möchte auch erinnern, dass ja eigentlich Paul van Kempen ein Schüler war von Wilhelm Mengelberg, dem großen Malerinterpreten. Mengelberg kam regelmäßig, aber er durfte ja nicht mehr Gustav Mahler machen. Das waren dann die Grenzen. Was Beethoven betrifft, das war dann Beethoven für alle, gleich die große Erfolgsreihe gleich zu Beginn. Und da wurde, wie Sie richtig sagten, wurde dann Beethoven als der typische Komponist des deutschen Volkscharakters dargestellt. Interessant, die Programmhefttexte von Karl Laux zu lesen, denn der war ja der wichtigste Programmheftautor. Zunächst relativ sachlich, aber dann kommen plötzlich Goebbels-Zitate hinein. Und je mehr wir Richtung Krieg kommen, wird dann immer mehr das Heroische betont. Auch die meist aufgeführte Sinfonie war die Eroica, die fünfte auch, und immer mehr dann die neunte Sinfonie. Es kam dann eine erschreckende Häufung von Aufführungen der neunten Sinfonie, was natürlich auch noch mit der Arbeiterbewegung zusammenhing. Und die wurde dann im Krieg als eine Sinfonie der Sieger. Und dann ist die Rede von dem uns aufgezwungenen Krieg. Und wir werden siegen mit Beethoven. Und da ist sogar dann eben Karl Laux, der zunächst stolz war, dass er kein Parteimitglied war, zu seinem Unterschied beispielsweise zu seinem Kollegen Hans Schnorr, der war viel schärfer Nazi als Laux es war, dass er dann trotzdem solche schlimmen Wendungen gebraucht hat, also wie Beethoven und die 9. Sinfonie, eine Siegessymphonie.
Albrecht Dümmling, man muss auch sagen, das ist die programmliche Ausrichtung, das ist die Lesart der Musikgeschichte und das Überbringen dieser Botschaften. Es gibt aber auch beim Andocken des Orchesters, gibt es auch einige Veränderungen. Also das Orchester wird stetig und es wird dann in die allgemeine Arbeitsfront, Deutsche Arbeitsfront, einverleibt. Also diese ganze KdF-Bewegung spielt für das Orchester eine ganz große Rolle und die können da gar nicht mehr anders, oder?
Ja, einverleibt ist übertrieben, aber sie haben also eine ganze Konzertreihe übernommen. Die KdF hat sehr gut bezahlt. Interessanterweise hat KdF immer mehr Geld gehabt als alle anderen. Das war ja die große Gewerkschaftsorganisation mit einem Riesenetat. Und die hatten sogar in Kriegszeiten noch einen größeren Papieretat als man. Es ist also ganz interessant, sich die Programmhefte anzugucken. Das Papier ab 1940 wird immer dünner. Die Programmhefte haben schließlich nur noch eine Seite und schließlich nur noch eine einzige Seite und dann schließlich nur noch Dienstexemplare, weil man nicht mehr mal das Papier hatte, einen Programmzettel zu verteilen. Dann gab es nur ein Programmheft angeschlagen. Direkt angeschlossen an die KdF waren sie nicht. Aber die Programmtexte, das waren dann andere Programmheftautoren, bei KdF waren deutlich politischer, deutlich propagandistischer und dann wurde dann der Karl Laux allmählich auch in diese Richtung gedrängt. Interessanterweise habe ich keinerlei politische Äußerungen von Paul Kempen selbst gefunden. Mhm. Er hat dann den Laux vorgeschoben und der hat interessanterweise immer eine Wendung verwendet, der Musikfanatiker von Kempen. Und wir wissen ja, dass Adolf Hitler die Kunst als eine zum Fanatismus verpflichtende Mission definiert hat auf dem Nürnberger Reichsparteitag. Der Begriff Fanatismus, wenn jemand als Fanatiker bezeichnet wurde, wir sehen das heute als eine negative Kennzeichnung, damals äußerst positiv, das heißt der volle Einsatz für die Sache. Und wenn Paul von Kempen ein Fanatiker war, dann war das, hat damals Laux damit sagen wollen, der steht auf der Seite der Nazis. Das musste Kempen gar nicht sagen. Er war es auch gar nicht so sehr.
Paul von Kempen war ja damals der Retter in der Not, denn der Werner Ladewig, der damalige Chefdirigent, der ist im Alter von 35 Jahren gestorben. Und das ist auch sehr interessant. Der Ladewig war eigentlich ein Schüler von dem Paul Kraener, von dem, ich sag mal, salopp Nazi-Komponisten. Und er hat natürlich dann auch seine Werke aufgeführt, gespielt und diesem Werk gehuldigt. Man merkt also, dass auch durch die personelle Zuordnung immer mehr die Nähe zu der Politik, zu der politischen Ausrichtung gesucht und gefunden wurde. Albrecht Dümmling, sind die Musiker eigentlich gezwungen gewesen, in die Partei einzutreten? Glaube ich nicht, aber Reichsmusikkammer wohl.
Das mussten sie schon. Sie mussten Mitglied der Reichsmusikkammer werden. Sie waren ja dann städtisches Orchester und da habe ich mich gefragt, ja, ich weiß, die Berliner Philharmoniker, die mussten den Diensteid auf Adolf Hitler schwören. Leider ist ja nun im Februar 1945 alles verbrannt als Archiv. Wir haben keinerlei Dokumente, ob es solche Dienstverpflichtungen gab, ob es den Hitlergruß war. Natürlich bei Briefen, offiziellen Briefen musste unten halt Hitler beschrieben werden, aber es gibt ja nun die Datenbank Fred K. Priemberg, ganz wenige, also da gibt es nur die ersten Pulte, Konzertmeister, die allerwenigsten waren offenbar Mitglied der NSDAP und sogar der Geschäftsführer Dr. Arthur Hartmann, der ist erst 1939 dann beigetreten und der war sozusagen vielleicht das politische Gewissen. Schestak, dieser schlimme Nazi, der zweite Dirigent, ist dann ausgeschieden, der ging nach Teplitz. Also ich glaube, es waren eher wenige Mitglied der NSDAP, aber Mitglied der Reichsmusikkammer, das mussten sie alle sein. Und es wurden auch, natürlich würde man fast sagen, wurden die jüdischen Mitglieder, das waren zwei, die wurden 1933 ausgeschieden.
Sie haben es gerade erwähnt, 1945 gab es bei dem Vernichtungsangriff einen Bombenabwurf auf das Gewerbehaus. Nicht nur der Saal, das Gewerbehaus selbst, sondern auch die ganzen Archive wurden eben vernichtet und gingen im Brand unter. Wie war das im Zuge des Krieges? Albrecht Dümmling, das war eines der wichtigsten der 10 großen Orchester und die waren eigentlich ja unentbehrlich für die Aufrechterhaltung des Musikbetriebes, des Kulturbetriebes. Aber dann wurde das Orchester auch spielunfähig, weil die Musiker eingezogen wurden.
Das war ja der große Streit zwischen Mutschmann. Mutschmann war der Scharfmacher, muss man leider sagen. Der Bürgermeister Zörner war ein relativ vernünftiger Nazi. Der wurde dann in einem Streit mit Mutschmann wurde aus der Stadt gejagt. Er endete dann als Gouverneur der Stadt Lublin. Das ist also sehr merkwürdig, da sind sie sich begegnet. Ja, es wurden einige eingezogen, aber genau das war der Streit zwischen Mutschmann und Paul von Kempen. Er wollte, dass weniger Mitglieder eingezogen würden. Es wurden offenbar dann und das hat dann Mutschmann nicht ertragen und daraufhin musste dann Zörner gehen. Und es ist dann auch schließlich Paul von Kempen gegangen. Er ging dann nach Aachen, wurde dort Nachfolger von Herbert von Karajan. Sie hatten die gleiche Konzertagentur. Also das Orchester war dann noch spielfähig, aber es ist ja dann, hat Goebbels dann 1944 den totalen Krieg verkündet und damit wurden auch die Orchester eingestellt. Es waren dann die meisten beim Militär und einige und in der Rüstungsproduktion und dann schließlich noch, wer dann noch übrig blieb, ging zum Volkssturm, zum Beispiel Karl Lauchs und auch Hartmann landeten dann noch im Volkssturm. Hm.
Weil wir die Überschrift haben, Albrecht Dümling, wem dient die Musik? Das Orchester wurde auch in den Dienst des Krieges gestellt. Das hatte Kriegsdienst zu leisten, war also faktisch in den besetzten Gebieten zu hören, hatte ja zur Unterhaltung oder zur Erbauung oder zur Ermutigung oder zur Motivation der Soldaten aufzuspielen, oder?
Ja, das ist ziemlich erschreckend, wie oft sie da weggefahren sind. Und es ging, und zwar nach Polen, wo vorher die große Freundschaft mit Polen gefeiert worden ist im Rathaus, Chopin-Feierlichkeiten. Hm. Chopin als ehemaliger Dresdner, wo er eben in Dresden gelebt hatte, da wurden ganz große Städtepartnerschaften mit Warschau noch abgeschlossen und wenige Jahre später ist das Orchester dann über Krakau nach Lublin und Warschau gefahren und hat dort Konzerte gegeben. Und zwar immer in den deutschen Häusern. Es wurde Warschau, wie wir wissen, zerstört, aber es wurden dann deutsche Häuser aufgebaut. Wie wir wissen, durften auch die polnischen Musiker nicht mehr Konzerte machen. Sie mussten dann, wie Miloslawski zum Beispiel, durften nur noch in Kaffeehäusern auftreten. Und die Kultur wurde dann sozusagen von den Deutschen gebracht. Das ist schon erschreckend. Also sie waren mehrfach in Polen, wo zum Beispiel, ich erwähnte es schon, Zörner dann Gouverneur von Lublin war und hat das Orchester in der Sachsenschenke empfangen. Es wurde dort der örtliche Park umbenannt in Sachsenpark und das Gasthaus hieß dann Sachsenschenke, sodass die dann sich zu Hause fühlen konnten in Lublin. Von dort sind sie gleich weitergefahren in die Niederlande, was gerade erst besetzt wurde. Und sie kam zum Beispiel, Pfarr von Kempen ist ja ein Niederländer, der dann die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hat. Und dort sind sie zum Beispiel auch in Rotterdam angetreten. Das Konzerthaus existierte gar nicht mehr. Es gab ja den großen Bombenaufgriff auf Rotterdam. Und sie spielten dann in einem unterirdischen Kino. Sie haben auch eine große Tournee gemacht durch Frankreich, durch viele, viele Städte. Und es ist doch erschreckend dann, es gibt leider ganz wenige Berichte, aber einen Bericht des Konzertmeisters habe ich gefunden, der dann in Rouen sagt, wie fabelhaft die Deutschen, man bewundert, dass die Kathedrale in dieser total zerstörten Stadt noch steht, ein Meisterwerk der deutschen Luftwaffe, dass die Kathedrale aufgespart haben. Also die haben gar nicht nachgedacht, ja, das Übrige ist zerstört, aber die Kathedrale steht, sondern die Kulturleistung der deutschen Luftwaffe, dass sie die Kathedrale verschont haben. Ja, das waren Konzerte vor der Wehrmacht und es gibt Publikationen zur Orchestergeschichte, wo es heißt, das hat der damalige Chefdramaturg geschrieben, ja, sie kamen als Friedensbringer. Das ist sehr positiv gesehen, Friedensbringer. Sie haben Konzerte nicht für die Bevölkerung gemacht, sondern für die Wehrmacht, um deren Wehrwillen zu stärken. Das war die Propagandafunktion des Orchesters und es war ja schließlich auch unterstellt dem Propagandaministerium durch die Mitgliedschaft in der Reichsmusikkammer.
Matthias Tischer wird uns gleich sagen, wie der Wechsel nach dem Kriege vollzogen wurde, wie die Neuanfänge gingen. Ich will Jens Schubber aber zwischendurch noch mal fragen, kann man sich eigentlich aus den Archiven, aus der Aktenlage irgendwo so ein bisschen ein Bild vom Geist des Orchesters im Kriege, inwieweit da eine stille Opposition eine Rolle gespielt hat? Oder ob man, kann man sich sowas ableiten? Kann man sowas irgendwo herausfinden aus Zeitzeugenberichten oder was weiß ich, zwischen den Zeilen gelesen?
Dazu kann ich schlicht und einfach nichts sagen, weil ich diese Quellen nicht kenne. Vielleicht hat Albrecht Dümling etwas dazu zu sagen? Oder?
Nein, es gibt leider gar keine Quellen. Es gab dann auch bei der Vorbereitung des Artikels, gab es dann bei der Weihnachtsfeier eine Umfrage bei ehemaligen alten Abonnenten, ehemaligen Orchestermitgliedern, ob es Zeitzeugenzeugnisse gibt. Leider gar keine. Ich habe glücklicherweise dann noch über die Tochter eines Musikers, Bormann, wenigstens Tagebucheintragungen gefunden. Aber das sind nur Notizen über die Gastspiele und nichts über die Moral. Vielleicht geht die Briefe, die Arthur Hartmann im April 1945 an Karl Lauchs geschrieben hat. Mhm. Und da sagt er, ich habe alles verloren, keine einzige Zeile ist übrig geblieben. Mit Schrecken stellen wir fest, das war eine Zeit der großen Worte und wie schlimm ist es mit uns gegangen. Und jetzt werden wir endlich offen reden dürfen.
Und dann kommt eben die Zeit nach dem Kriege, der Krieg verloren, alles zusammengebrochen, alles wird dann auf Aufbruch gestellt. Die Dresden ist wie Sachsen auch sowjetisch administriert in der sowjetischen Besatzungszone. Die DDR gründet sich dann erst 1949, aber es gibt schon Matthias Tischer bald ein erstes Konzert. Die Musiker werden zusammengerufen, werden wieder rekrutiert. Also wenn man das dann in den Zeitzeugenberichten liest, da ist dann schon dieser Geist von Freiheit, also dieses Dienen der Freiheit, das ist dann schon ablesbar, oder?
Vielleicht kann man auf diesem Wege sogar indirekt was zu dem ergänzen, was der Kollege Dümling gesagt hat. Also es ist erstmal ein ganz großer Glücksfall, der spätere erste GMD des Orchesters, einer Wiesenhütter, von dem wir heute nur sehr wenig wissen, ist daran beteiligt. Seine kleine Gemeinde, auf die er sich zurückgezogen hat in der Nähe von Dresden, Weinlöbar, friedlich an die Rote Armee zu übergeben, als diese einmarschiert. Also er kommt ganz früh mit den Besatzern in Kontakt. Der Orchestervorstand versucht bereits wenige Tage nach Ende der Kampfhandlungen wieder herauszufinden, welche Orchestermitglieder noch greifbar und in der Nähe sind. Und da kommt es dann zu zwei Strängen der Konversation bei diesem Versuch, das Orchester zu reorganisieren. Zum einen wird aus diesen Briefen ersichtlich, dass fast alle jüngeren Kollegen des Orchesters noch in Gefangenschaft sind oder noch nicht wieder erreichbar sind oder irgendwo versprengt sind. Und die große Angst, der kommunistisch eingesetzte Bürgermeister von Dresden beharrt auf einer ganz strikten Entnazifizierungspolitik. Und da kommt es zu Briefwechseln zwischen den Orchestervorständen der Staatskapelle und der Philharmonie, wo es darum geht, es wären so viele PGs gewesen, dass man möglicherweise die zwei Orchester zusammenlegt oder sie ganz zerschlägt. Wir wissen alle, dass die Entnazifizierung im Dienste eines kulturellen Wiederaufbaus relativ bald fallen gelassen wird und die personellen Netzwerke, die auch während des NS bestanden hatten, eine größere Rolle spielen. Es ist wirklich faszinierend zu sehen, wie wenig, ich glaube Wochen nach Kriegsende, die ersten Konzerte in Gasthaussälen, nicht zerstörten Kinos, in Werkshallen und Ähnlichem gespielt werden können.
Das sind kleine Besetzungen. Und was spielen die da, Jens Schuppe, in den ersten Jahren?
Beispielsweise die zweite von Beethoven stand meines Wissens im ersten Konzert auf dem Programm. Das fand statt im Gemeindesaal Strehlen. Das ist ein relativ kleiner Saal gewesen, aber so etwas hat man da schon organisiert. Und das ist ein Monat nach Kriegsende. Das zeigt aber auch, wie groß der Wunsch und das Bedürfnis nach Kultur war. Noch deutlicher wird dieser Wunsch, wenn man schaut, wie häufig das Orchester gespielt hat. Im Juni folgen weitere Konzerte. Das sind dann streckenweise 10, 15 Konzerte, die das Orchester pro Monat gibt in dieser von Not, von Zerstörung geprägten Zeit. Und das zeigt einfach, was für ein Willen zum Wiederaufbau, zum Überleben und auch was für ein Wille mit Kultur sich an diesem Wiederaufbau zu beteiligen damals bestanden hat. Was man spielt, ist sicherlich zunächst einmal dadurch eingeschränkt, weil man das Material ist, man dafür braucht. Man brauchte die Instrumente, man brauchte das Notenmaterial. Aber relativ schnell wird das Ganze erweitert. Matthias Tischer hat den Namen Gerhard Wiesenhütter genannt. Das ist wirklich ein hochinteressanter Dirigent. Der bleibt nur ein Jahr in Dresden, bekommt dann ein wahrscheinlich attraktiveres Angebot vom Mitteldeutschen Rundfunk und leistet auch da genauso erfolgreiche Aufbauarbeit. Und nach einiger Zeit, nach wenigen Jahren, bekommt er da politische Schwierigkeiten. Und da gibt es dann einen Bruch in der Karriere, der nie mehr so ganz ausgebügelt wird. Man erlebt ihn dann in den 50er Jahren an ganz verschiedenen Orten dirigieren, oftmals als Gast, ab und zu auch nochmal mit einer festen Position. Und er wird dann längere Zeit Chef, eigentlich bis zu seinem Lebensende oder bis die Rente erreicht, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, des Loh-Orchesters in Sondershausen. Und da gilt, das beschreiben viele, als ein unglaublich fähiger Dirigent und Musiker. Es gibt im Netz zumindest noch einige wenige Aufnahmen mit ihm, die man nachhören kann. Und das ist wirklich ganz erstaunlich, was da hörbar wird offenbar ein Dirigent, der einfach durch die Verhältnisse, mit denen er konfrontiert war, nicht das Potenzial so entfalten konnte, wie es eigentlich zu wünschen gewesen wäre. Er hatte auch schon unter den Nazis Schwierigkeiten, zu der Zeit, als er seine Karriere begann, weil er ein Verehrer Mendelssohns war und es sich nicht hat nehmen lassen, in dieser Zeit auch Mendelssohn zu spielen. Das hat ihm einige Schwierigkeiten gemacht. Also ein hochinteressanter Mann, der übrigens auch schon, wenn ich das richtig erinnere, kurz nach Beginn eine Mahler-Sinfonie mit aufs Programm setzt, die erste nämlich. Mhm. Und eine Mendelssohn-Woche, aber ich glaube, das ist schon erwähnt worden, veranstaltet.
Ja. Herr Tischer, Matthias Tischer, wie ist es dann mit der Anbindung des Orchesters? Also die finden sich, die spielen wieder, das muss ja irgendwie eine Unterstützung finden, die müssen zu essen haben. Es gab dann keine Eintrittskarten, die verkauft wurden, sondern die Leute, die zu den Konzerten kamen, die mussten Kohlen mitbringen und Kartoffeln mitbringen, damit die Musiker überleben konnten. Das kennen wir aus anderen Bereichen auch. Wie ist das? Hat da die sowjetische Besatzungsmacht, die ja sehr kulturaffin war, schnell begriffen, dass hier doch ein sehr gutes Potenzial vorhanden ist und dass wir das ausbauen können?
Ja, was Herr Schubbe schon angesprochen hat, also Eintrittsgelder wären uninteressant gewesen. Die noch existierende Reichsmark war auf dem Schwarzmarkt reichlich wenig wert. Wir wissen um Zigarettenpreise von 20 Mark für eine Zigarette und Ähnliches. Es war Lebensmittelkarten waren die Währung. Der Orchestervorstand kämpft massiv dafür, sogenannte Schwerstarbeiterzulagen für die Orchestermusiker, die in Lebensmittelkarten ausgezahlt wurden, zu erreichen. Das funktionierte natürlich nur, wenn Lebensmittel da waren. Und die Versorgungslage war extrem schlecht in den ersten Wintern nach dem Krieg. Das Orchester hat wirklich für Naturalien gespielt und in den Berichten der Orchestermitglieder, wenn man eine kleine Tournee machte, das hieß immer ins sächsische Umland, manchmal nach Thüringen fahren, dann war das größte Ereignis, was passieren konnte, wenn es beim Bürgermeister reichhaltig Königsberger Klopse mit Kartoffeln gab. Das war also und das Orchester spielte dementsprechend hochmotiviert und bekam halt im nächsten Ort, wo gespielt wurde, auf so einer kleinen Gastspielreise eine Brennnesselsuppe und spielte dementsprechend unmotiviert, weil mit hungrigen Magen nicht mal Autobusse oder sowas waren zur Verfügung. Und wenn man den letzten Zug, so es denn einen gab, das Zugnetz in Sachsen war extrem zerstört, da schlief man dann im Wartesaal des Bahnhofes, um am nächsten Tag den ersten Zug zu bekommen. Wir können uns das wirklich als extrem entbehrungsreich vorstellen. Kunst war, wie wir es uns heute kaum mehr vorstellen können, ein Lebensmittel. Und das bricht mit der Währungsreform 1948, bricht das in Ost wie West ein bisschen ein. Aber damals war es, Beethoven zu hören, eine Möglichkeit, am Leben zu bleiben.
Schön gesagt, es ging dann weiter, das hat wieder Faktur bekommen, das wurde ein städtisches Orchester. Wo haben Sie gespielt? Der Kulturpalast wurde erst 1969 von Kurt Masur mit der 9. eingeweiht. Vorher war es, glaube ich, der Saal im Hygienemuseum. Der Saal, den es nicht mehr gibt, der große Saal, der asymmetrische Saal, Matthias Tischer.
Das war erst der kleine Saal, ja. Der Steinsaal. Und meiner Meinung nach könnte das ein ganz interessanter Punkt sein. Es gibt zeitgenössische Berichte über die Akustik dieses Saals. Also er hatte erstmal eine so kleine Bühne, der war nicht als Konzertsaal gedacht, sondern als Vortragssaal im weitesten Sinne. Es gibt Fotos, das Orchester sitzt engst gedrängt auf dieser Bühne. Der Saal ist getäfelt mit Steinplatten. Es muss eine wahnsinnig harte Akustik gewesen sein. Der Umzug dann in diesen neu gestalteten, in den 50er Jahren neu gestalteten, unglaublich schönen und unglaublich modernen, asymmetrischen Konzertsaal mit weit über 1000 Plätzen, das war natürlich dann eine Eröffnung, aber das Anspielen gegen akustische Unliebsamkeit war möglicherweise einer der Gründe, warum dieses Orchester bis heute so klingt oder kontinuierlich so geklungen hat, dass man von einem Dresdner Klang sprechen kann.
Dresdner Klang, Jens Schubbe, ist ein ganz wichtiges Phänomen, die Musiker von der Scholle weg für das Orchester verpflichten, damit eben ein Klang, der immer in der Traditionslinie steht, entwickelt werden kann. Der wurde auch nicht verbessert oder nicht verändert, als der Kulturpalast eingeweiht wurde. Ein großer, multifunktionaler Bau, den es bis vor wenigen Jahren gab und der jetzt umgebaut wurde. Da wurde ja ein Konzertsaal impliziert, eingehängt, eingebaut. Aber der Kulturpalast, das war ein Fortschritt, aber das war nicht die Erfüllung.
Ja, aber ich würde zunächst einmal die Betonung auf Fortschritt legen. Es gab seit den 50er Jahren, wenn ich das richtig erinnere, Pläne für so einen Neubau im Zentrum Dresdens. Und es gab ganz verschiedene Entwürfe. Es hätte auch so etwas sein können im Zuckerbäcker-Stil. Das ist es aber nicht geworden, sondern man hat sich für eine an der Bauhausästhetik orientierte architektonische Lösung entschieden und dieses Gebäude, dieser multifunktionale Gebäudekomplex gewissermaßen, war einer der modernsten, den die DDR damals hervorgebracht hatte. Zunächst einmal war noch geplant, zusätzlich einen Konzertsaal, der dann die Heimstätte des Orchesters hätte sein sollen, zu bauen. Das ist, soweit ich weiß, aus wirtschaftlichen Gründen dann nichts mehr geworden. Und so musste dieser multifunktionale Raum auch für die Konzerte herhalten. Und diese Multifunktionalität hatte zur Folge, dass die Akustik für konzertante Darbietungen nicht eben optimal war. Aber er wurde natürlich angenommen. Ich kann mich an grandiose Erlebnisse auch in diesem Saal erinnern. Die Aufführung von Mahlers Achter mit Herbert Kegel 1981. Ich habe da keinen Gedanken an die vielleicht nicht optimale Akustik verschwendet. Die Menschen haben diesen Saal angenommen. Der Saal hatte Mängel und denen hat man eigentlich erst jetzt mit der Neukonzeption des Hauses eine Alternative entgegengesetzt. Eine Alternative, die ich, wie ich finde, grandios gelungen ist, weil man auf der einen Seite das Erbe, das dieses Gebäude beinhaltet, weitergetragen hat an der Hülle. An der baulichen Substanz ist ja eigentlich nichts geändert worden. Und auch die gesamte Vergangenheit, was die bildkünstlerischen Darstellungen betrifft, das ist alles sichtbar. Geschichte ist nicht verhängt, verdrängt, sondern sie ist da. Sie kann betrachtet werden. Jeder kann sich sein Urteil dazu bilden. Und im Herzen dieses Gebäudes ist nun ein Konzertsaal zu finden, der in seiner Qualität höchsten Ansprüchen genügt. Also ich denke, das ist eine lange Geschichte, was den Kulturpalast betrifft und eine, die ein gutes Ende gefunden hat letztlich.
Jetzt kann Jens Schubbe die Musik an sich genossen und ja gehört werden. Herr Tischer, wie ist das, wenn Sie jetzt mal so ein bisschen reflektieren und die Besonderheiten dieses Orchesters herausstellen, in der Abgrenzung vielleicht auch zur Staatskapelle, vielleicht auch zu den anderen sächsischen Orchestern? Wir haben ja im mitteldeutschen Raum eine erstaunliche Orchesterdichte. Ist das ein Orchester, das ein ganz eigenes, ein ganz individuelles Profil hat?
Ich würde noch mal an die architektonische Situation mit dem Neubau dieses herrlichen Gebäudes anknüpfen. Es ist natürlich in der Tradition der Volkshäuser, ausgehend von der Arbeiterbewegung und von der Sowjetunion, ist es ein Geniestreich, unter einem Dach die Stadtbibliothek, einen Kongresssaal, einen Konzertsaal und ein Kabarett unterzubringen. Also die verschiedensten kulturellen Bedürfnisse fanden unter einem Dach zusammen. Die Menschen trafen sich nach Veranstaltungen im Foyer. Also diese Trennung Hochkultur, eine eher auf breiten Wirksamkeit ausgerichtete Kultur waren in der DDR, wurden die Schwellen niedriger gehalten. Und dann die Währung, die ein Orchester hat, ist natürlich die Bühne. Es wird auf der Bühne geprobt und wenn ein Orchester einen eigenen Saal hat, kann anders geprobt werden, als wenn sich wie die Staatskapelle das Orchester den Saal mit der Bühnentechnik, mit dem Chor, mit den Beleuchtern und so weiter teilen muss. Da ist die Bühnenzeit, in der geprobt werden kann, im eigentlichen Konzertraum wesentlich geringer, weshalb es wahrscheinlich auch der Philharmonie relativ leicht gelang, die akustischen Schwierigkeiten, was Herr Schubert ja schon gesagt hat, in den Griff zu bekommen. Und diese uralte Tradition des bürgerlichen Orchesters mit Programmen für Schulklassen, Programmen für Betriebe. Es gibt dann relativ bald, seit den 60er Jahren, ich glaube seit 61, gibt es Abonnements für Brigaden, für Betriebe, die dorthin gelockt wurden. Das funktioniert anfangs weniger gut. Die Säle sind nicht so gut gefüllt, aber es etabliert sich. Also diese Erstürmung der Höhen der Kultur durch die Arbeiterklasse, das wird zu großen Teilen, das wird erreicht. Das ist eine Leistung, die in der DDR vollbracht wird. Um nochmal auf die Sache mit, wo bleibt denn die klassische Moderne, die klassischen Avantgarden? Der Bildungshorizont von Ulbricht, Grote, Wohl, Pieck und später auch Honecker, das war Beethoven-Symphonik. Wenn das erreicht war, war das Ziel erstmal okay. Dann der Weg hin in die Moderne, das leisteten die großen Dirigenten, was, wie wir ja von Kegel wissen, ein unglaublicher Akt der Publikumserziehung ist, weshalb ja Kegel in seiner Zeit bei der Dresdner Philharmonie tendenziell seine musikalischen Interessen, seine Art zu proben, auch in Reibung versetzt mit Publikum und Orchester.
Wir kommen an den Schluss der Sendung und die Sendung war überschrieben, wem dient die Musik? Wir sind jetzt in den 2020er Jahren. Wir feiern den Geburtstag der Dresdner Philharmonie, den 150. und mit einem großen Festkonzert morgen. Und jetzt müssen wir nochmal sagen, also der Kulturpalast ist durch einen wunderbaren Konzertsaal bereichert worden, der ist eingebaut worden. Jens Schuber hat so wunderbar beschrieben, dass da ein Geniestreich gelungen ist, denn der Bau aus den 60er Jahren, der ist ja überhaupt nicht angetastet worden, äußerlich, aber innerlich völlig neu gestaltet worden. Das ist für mich auch so ein Zeichen. Also man hat irgendwas an Tradition erhalten, man ist aber völlig auf neue Spuren gekommen und man ist auf völlig neue Inhalte gekommen. Man hat den Inhalt völlig neu definiert. Vielleicht am Abschluss nochmal die Frage, um auf das Dienende oder auf Musik an sich, wie auch immer, zu sprechen zu kommen. Warum braucht man heute noch so ein Orchester wie die Dresdner Philharmonie in einer Stadt wie Dresden? Herr Tischer.
Man braucht überhaupt keine Orchester, aber Musik macht das Leben so unendlich reich und das beantwortet die Frage ganz prinzipiell, ganz allgemein menschlich. Musik dient dem Menschen.
Albrecht Diemling, Sie stimmen zu.
Ja, ich stimme zu. Ich kann da gar nichts hinzufügen.
Was muss es da programmieren oder was muss es da bieten, um eben das Wohlbefinden zu heben, den Anspruch zu heben, die Unterhaltung zu heben, die Herausforderung zu heben?
Dazu gehört zum Beispiel sehr schöne Programmhefte, Konzerteinführungen. Ich bin sicher, dass es da auch eine Konzertdramaturgie gibt, die so etwas macht, dass das also nicht nur eben ein akustisches Erlebnis ist, sondern auch ein geistiges Erlebnis ist. Also das finde ich als eine wichtige Ergänzung. Und das haben wir ja gesehen bei den Programmhefttexten von Laux, die leider dann in eine falsche Richtung gegangen sind. Da hoffe ich, dass die heutigen Programmhefte und Einführungen anregend sind und offen sind.
Das ist jetzt eigentlich direkt übergeleitet zu Ihnen, Jens Schubert. Sie sind Dramaturg bei der Dresdner Philharmonie. Sie verantworten zum Großteil die Programmhefte. Die Programmhefte sind, das kann ich sagen, ambitioniert. Die sind einladend, die sind herausfordernd. Die bieten nicht nur das, was Mainstream ist, sondern die bieten neue Blickwinkel. Und das ist eigentlich jetzt auch auf die Musik übertragen. Das, was Sie von einem modernen Sinfonieorchester, die Dresdner Philharmonie, ist so eins fordern.
Ja, ich denke, es sind zwei Sachen, die man in den Blick nehmen muss. Auf der einen Seite müssen wir die Tradition, die dieses Orchester geprägt hat, über all die Jahrzehnte hinweg weiterführen. Nämlich ein Orchester zu sein, das eine möglichst große Breite der Bevölkerung anspricht und einlädt, sich mit Musik auseinanderzusetzen. Die Gefahren, die es da heute gibt, sehe ich auf einer anderen Ebene. Früher waren es Ideologien, waren es totalitäre Regime, die Einfluss genommen haben, die Programme bestimmt haben. Jetzt sind es die Kräfte des Marktes, mit denen wir konfrontiert sind. Und deren Vehemenz sollte man nicht unterschätzen. Denen muss man gelegentlich auch widerstehen. Und da bin ich schon sehr auf der Seite derer, die dafür sind, die programmatische Ausrichtung so weit wie möglich zu spannen und gerade für die Musik zu kämpfen, die nicht von allein auf die Spielpläne gerät. Und da kommen wir, glaube ich, Stück für Stück voran. Wir haben bestimmte Konzertformate entwickelt in der letzten Zeit, die der Musik des 20. Jahrhunderts großen Raum einräumen, die diese Musik in Kontexte stellen. Wir setzen da bestimmte Schwerpunkte, wenden uns im Speziellen der Musik der ehemaligen DDR zu, aber stellen diese Musik eben auch wiederum in diesen Programmen in bestimmte Kontexte. Und das Publikum nimmt das an, es nimmt es zunehmend an. Gerade in der jetzigen Zeit, in der Konzerte zu erleben nicht mehr so ganz selbstverständlich ist, haben wir da tolle Erfahrungen gemacht. Während der Zeit, in der wir jetzt veranstalten konnten, sind auch diese Programme, mit denen wir es ansonsten eher schwer hätten, schnellstens ausverkauft gewesen. Und es hat ein großes Interesse gegeben und wir werden daran weiterarbeiten.
Wir merken also, weil Sie das so schön gesagt haben, Jens Schuppe, die Interessen des Marktes, die müssen mitgedacht werden. Es muss denen was entgegengesetzt werden. Es muss ein Gemeinschaftsgefühl beim Erleben von Musik geschaffen werden. In Corona-Zeiten schlechterdings jetzt erstmal nicht möglich, aber dann ab März auf jeden Fall wieder. Und wem dient die Musik? Aber vielleicht, wie kann man der Musik eigentlich dienen? Das ist dann das Fazit. Und wir dienen mit einem wunderbaren Orchester, mit einem wunderbaren Saal, mit großartigen Programmen. Das war eine Gesprächsrunde zu 150 Jahren Dresdner Philharmonie am Vorabend des Ereignisses. Jens Schuppe, Dramaturg der Dresdner Philharmonie, waren Gesprächsteilnehmer Albrecht Dümling, Musikpublizist, und Matthias Tischer, Musikwissenschaftler. Wir hören noch ein paar Takte aus der Rosamunde-Ouvertüre von Franz Schubert, aufgenommen in den wahrscheinlich 30er, End-30er Jahren. Der Dirigent ist der hier in der Sendung sehr oft genannte Paul van Kempen. Er dirigiert die Dresdner Philharmonie. Wir hören einigermaßen historisch.